Der Friede unseres Herrn, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Kraft Gottes sei mit uns allen. Amen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen wäre. Und er ging zu ihm hin und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der ward todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegnete ihm einer seiner Knechte und sagte, dein Kind lebt. Da fragte er nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das 2. Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Ein Vater, der als Beamter dem König Herodes Antipas dient, kommt zu Jesus. Und er bittet ihn, sein Kind zu heilen. Das ist nicht schwer nachzuvollziehen. Wenn jemand eine persönliche Not hat, wie dass sein Kind leidet, dann kommt er schnell auf den Gedanken, ein Gebet zu sprechen. Wenn ein Mensch leidet, dann leiden andere mit. Dann leidet er nicht nur für sich, sondern andere übernehmen Verantwortung für ihn. Sie würden es ihm gerne erträglicher machen. Sie würden gerne Medizin besorgen, einen Arzt konsultieren, eine Heilungsmethode finden, sodass das zu Ende geht mit der Krankheit. Zumal dann, wenn dieser Mensch unser Kind ist. Gerne würde dieser Vater zu seinem Kind gehen und sagen, alles wird gut, mein Kind. Schlaf ein wenig. Und wenn du wieder aufwachst, wird es schon besser sein. Dann deckt er das Kind noch einmal bis oben hinzu, kühlt ihm noch einmal die Stirn, küsst das Kind und wünscht ihm einen guten Schlaf. Wenn ein Mensch krank wird, ein Kind oder jemand anders aus der Familie, es braucht nicht mal jemand sein, der uns besonders nahe steht. Es kann auch jemand sein, den wir behandeln als Arzt oder den wir pflegen als Pfleger. Jemand, den wir täglich sehen, weil wir dessen Postbote sind. So möchten wir Verantwortung dafür übernehmen, dass es ihm wieder gut geht. Ein kranker Mensch löst bei uns diese Reaktion aus, dass wir für ihn etwas tun möchten. Wenn ein Mensch krank wird, überträgt sich Verantwortung auf andere. Unter Umständen bekommt er nicht mal mehr mit, was alles gesorgt wird. Je ernster die Krankheit ist, umso mehr Verantwortung tragen die anderen. Und wenn sie dann den Patienten beschwichtigen, übernehmen sie umso mehr Verantwortung auf sich selbst. Der Vater ermutigt seinen Sohn mit mehr Worten, als er überhaupt versprechen kann. Ich gehe und hole Hilfe. Und während er das Haus verlässt, ist er sich nicht sicher, ob er sein Kind wiedersehen wird. Er geht wortlos und bedeutungsvoll. Er kann nicht mehr warten. Er kann nicht bleiben. Er muss jetzt nach Kana zu Jesus gehen, denn das Kind kann sich selber nicht helfen. Das Kind kann sich überhaupt nicht helfen. So wie Jesus sagt, wenn du nicht hinunterkommst, dann stirbt mein Kind. Vielleicht ist es schon tot. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in Verbindung. Wir wissen nicht, ob wir rechtzeitig sein werden. Als man nämlich bei Lazarus nach Jesus schickte, war es schon zu spät für ihn. Für die Eltern die an jedem zweiten Sonntag im Dezember mit einer Kerze ihres eigenen Kindes und der vielen anderen verstorbenen Kinder gedenken, ist es auch zu spät, noch zu hoffen für das Leben ihres Kindes. Ihm bleibt Erinnerung, Dankbarkeit, aber auch viele Warum-Fragen. Und auch das Anzünden dieses Lichtes hilft mehr ihnen, durch Gedenkseiten, durch Lichter, durch Grabschmuck, selber weiterleben zu können und über dem Tod ihres Kindes, auch des heranwachsenden, älteren Kindes nicht zu zerbrechen. Denn sie trugen Verantwortung. Und sie hätten gerne dem Kind, wie dieser königliche Beamte, etwas von dieser Krankheit abgenommen. Sie hätten gerne das Leben des Kindes erhalten. In den Wundern, die hier gezählt werden. Das erste Wunder ist das Wunder von Kana, von der Hochzeit zu Kana. Das zweite ist dieses, wo Jesus dem königlichen Beamten hilft. Und dann wird es das große Wunder geben, dass er, bei dem er zu spät gekommen ist, dem Lazarus das Leben zurückschenkt. Bei diesen Wundern geht es immer um das Leben. Das Leben, das von unserer Seite eine klare Begrenzung hat, gefährdet ist, zu kurz kommt, nicht in voller Glückseligkeit ausgekostet werden kann und von Gott her unendlich ist, unerschöpflich reich. Denn Gott schätzt das Leben. Und deshalb legt er in das Leben so viel Schöpferkraft hinein, dass es herrlich ist. Es gibt das Leben. Und Gott erhält das Leben. Und Jesus weckt die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Ein Leben ohne Grenzen und Ende. Und deshalb hat Glaube auch immer mit Heilung zu tun. Die Geschichte dieses Vaters und seines Sohnes ist schnell zu Ende erzählt. Das Kind, das todkrank ist, und der Vater, der sich an Jesus wenden, er vertraut Jesus. Und er geht dann zurück und er erreicht den eigenen Hof, zwar ohne Jesus, aber der Knabe lebt. Der Tod hat ihm kein Leid getan. Der Vater, wenn auch ohne Namen, ist ein Beispiel für den Glauben der Völker. Es deutet sich an, wie Hoffnung auf Leben um die Welt gehen wird und wie diese Hoffnung einen Namen tragen wird. Jesus, hilf. Und wo auch immer diese Hoffnung Menschen erzählt werden wird, werden sie die Frage stellen, kannst du heilen? Kannst du das Leben erhalten? Kannst du glücklich machen? Kannst du Gesundheit, Reichtum versprechen? Und sie werden sagen, nein, wir sind keine Götter. Das können wir nicht. Das Leben ist endlich, auch mit dieser Hoffnung. Ich möchte auf ein einziges Wort in dieser Geschichte eingehen, und zwar ist es das Wort besser. Der Mann wird weggeschickt. Geh hin, dein Sohn lebt. Und während er geht, verbessert sich der Zustand des Patienten. Ich stelle mir vor, wie der Vater zu seinem Haus kommt und begrüßt wird. Oder eigentlich ist es ja schon auf dem Wege, dass ihm jemand entgegenläuft. Und alle sind schon froh und der Mann merkt an der Körperhaltung und an der Art, wie ihm entgegengekommen wird, es ist gut ausgegangen. Alle sind begeistert und erkundigt sich, wie es gegangen ist. Und er erfährt, dass die Besserung genau zu dem Zeitpunkt eintrat, als er am Vortag zur Mittagszeit bei Jesus war. Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Und er geht zu seinem Sohn, der nicht mehr heiß und fiebrig ist, sondern wieder klar und schon wieder ein wenig lächeln kann. Und der Vater beugt sich zu dem Kind im Bett und umarmt es. Wortlos. Glück, Erleichterung, große Dankbarkeit durchströmen ihn. Nachdem der Sohn wieder auf den Beinen ist, werden er und alle aufgrund ihres Glaubens getauft, das ganze Haus ist verwandelt. Es wurde besser, als der Vater noch auf dem Wege war. Glaube hat mit diesem Besser zu tun. mit dieser Heilung, mit diesem, dass es heiler wird. Und zwar nicht nur geht diese Erwartung von uns aus, sondern es kommt von Gott, dass es besser wird. Gott möchte, dass die Angst vertrieben wird aufgrund seines "Fürchte dich nicht". Unsere Erwartungen projizieren sich auf Gott, aber Gottes Erwartungen sehnen sich auch nach unserem Glauben. Er will heilen. Wenn einer zu uns kommt und zu uns sagt, Friede sei mit dir, so ist es nach der Bibel so, dass dieser Friede tatsächlich bei uns ist, wie eine Person. Dieser Friede bleibt. Dieser Friede Gottes wird wirksam und er wird das Leben besser machen. Eigentlich bin ich immer gegenüber Komparativen sehr reserviert. Also ich bin skeptisch, ob ein Komparativ tatsächlich etwas Besseres ist als das Gute, zu dessen Ding es eine Steigerung eigentlich darstellt. Also, wenn etwas gut ist, dann ist es gut. Dann kann man das auch nicht besser machen. Wenn ein Bild fertig ist, dann ist es fertig. Und wenn man daran noch etwas verbessern will, dann ramponiert man es und zerstört man es vielleicht. Es ist gut, dass es gut ist. Und dann muss man auch die Hände davon lassen. Gut braucht keine Verbesserung. Wenn aber etwas schlecht ist, dann kann es besser gemacht werden. Dann weiß man aber auch, dass es noch nicht gut ist. Wenn also ein Streit da ist oder ein Hass oder ein Neid, eine Krankheit oder eine Armut, dann weiß man, dass man es besser machen muss. Dann ist es aber auch nicht gut. Das heißt aber nicht, dass es am Ende auch gut wird. Es könnte sein, dass es vielleicht weniger schlecht ist. Auch ein Kranker, dessen Gesundheit sich bessert, hat unter Umständen noch Schmerzen. Luther hat dafür ein Wort geprägt. Das Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Nicht sein, sondern werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen. Es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles. Es reinigt sich aber alles. Was bedeutet, dass nicht durch Gottes Kraft jede schlecht geplante Party wie die Hochzeit zu Kana enden wird und nicht jeder bange Vater seinen Hof erreichen wird und das Kind leben wird und auch die Schwestern und Mütter und Frau ihren Mann nicht immer zurückbekommen werden wie bei Lazarus. Und es wird trotzdem besser werden. Es wird mehr glänzen. Es wird mehr Frieden sein. Das Vertrauen wird wachsen und der Glaube in Gott größer. Das Ziel klarer. Es wird immer weniger, wenn wir auf die Sorge setzen. Und es wird mehr, wenn wir es versuchen, im Glauben zu lösen. Wenn wir das Vertrauen haben, dass Gott mit in dieser Krankheit ist. Die Verheißung rückt näher. Es wird kein Schmerz mehr sein und kein Geschrei. Es wird keinen Tod mehr geben. Das rückt näher. Doch der Weg dahin bleibt Hoffnung. Aber es ist eine Hoffnung, die schon jetzt anfängt zu glänzen. Johannes nennt daher alle Wunder Jesu Zeichen. Auch im Tode passieren deshalb noch Zeichen des Lebens. Wir bekommen zum Beispiel Verantwortung geteilt. Wie oft zerbrechen Eltern daran, wenn ihr Kind stirbt, dass sie sich einander auch noch zusätzlich entfremden. Weil sie unterschiedlich trauern. Weil die beiden Eltern als Ehepartner plötzlich nicht mehr über alles reden können. Wie oft passiert es, dass Geschwister, die einen todkranken Bruder oder eine Schwester haben, neidisch werden auf die Aufmerksamkeit. Dass sie trotz ihrer Gesundheit und ihrer Spielfreude die Freude am Leben verlieren. Mein Leben liegt nicht in meiner Hand. Und die Verantwortung für mein Kind, die Verantwortung für meine Frau, die Verantwortung für mein Leben liege nicht bei mir, sondern ich kann sie mit Gott teilen, weil ich weiß, Er ist ein Liebhaber des Lebens. Wenn die Völker, die christlichen Missionare dann fragen, ob sie den Himmel auf die Erde bringen, da werden sie wie ich sagen, nein, das können wir nicht. Wir können euch die Ewigkeit nicht versprechen, nicht hier. Doch wir brauchen nicht mehr so zu tun, als wenn es nur Bruchstücke des Lebens gäbe. Wir brauchen aber auch nicht so zu tun, als wenn das, was wir hier leben, schon das Ganze wäre. Als wenn nur ein ganzheitliches Leben ein sinnvolles Leben ist. Wir werden in unseren Bruchstücken Glanzerfahrungen machen. Wir verlieren, wir verschulden, wir betrauern, aber wir sind bei Gott gehalten, mit unserem ganzen Leben. Und wir haben eine Hoffnung, dass die Ewigkeit, die in unseren Herzen wohnt, keine falsche Sehnsucht ist, sondern wirklich erfüllt wird. Wir werden auferstehen. Es ist noch nicht alles gut. Aber es wird immer besser. Und diese Hoffnung ist besser als alles, was ich sonst kenne. Amen.